Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und in dieser Episode möchte ich mich im großen Themenkomplex Medienkompetenz unter anderem mit den Fragen beschäftigen, was Medienkompetenz eigentlich bedeutet, wie man Medienkompetenz fördern kann, wer dazu Angebote insbesondere auch für Eltern unterbreitet und auch welche Möglichkeiten es gibt, insbesondere gegen bewusst desinformierende Medieninhalte vorzugehen. Für ein Gespräch zu diesen Themen konnte ich die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Frau Dr. Eva Flecken, gewinnen. Sie ist zudem Mitglied in der Kommission für Jugendmedienschutz und seit dem 1. Januar 2024 zusätzlich Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flecken, und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, Herr Fechner, schön, Sie hier zu haben.
Ich freue mich und das bei dem ganz fantastischen Wetter so kurz vor Ostern.
Ja, kann nichts mehr schief gehen.
Sehr schön. Steigen wir mal so ein bisschen bei den Basics ein. Frau Dr. Flecken, was ist die MABB? Und was machen Sie hier eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gott sei Dank frage ich mich das selbst nur ganz selten. Die MABB ist die Medienanstalt Berlin und Brandenburg und wir sind eine von insgesamt 14 Landesmedienanstalten in Deutschland. Die Medienanstalten regulieren den privaten Rundfunk und ich sage liebevoll auch immer das Internet.
Sie regulieren, was meinen Sie damit?
Also wir sorgen zum Beispiel dafür, genauer genommen unser Medienrat, was Sie im UKW-Radio so hören. Also beispielsweise, dass Sie sowohl Schlagerradio als auch Flux-FM hören, ist eine Entscheidung der Medienanstalt. Wir kümmern uns darum, dass Werbekennzeichnungen eingehalten werden. Also NTV muss dafür Sorge tragen, dass Werbung ordentlich mit einem Trenner abgetrennt ist. Mhm. Wir kümmern uns aber auch darum, dass Werbung in Online-Medien oder auch im Online-Bereich, Stichwort Influencer-Marketing, eingehalten wird. Das ist nicht immer ganz einfach. Und natürlich eine andere wichtige Kernaufgabe von uns ist der Jugendmedienschutz.
Da haben Sie ja schon ganz viele Themen angesprochen, da kommen wir dann nochmal drauf zurück, unter anderem auch die Medienvielfalt, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf.
Also genau.
Wenn Sie sagen Schlager und Flux FM und...
Genau, wir sind, unsere zwei großen Aufgaben kann man auch überschreiben mit Sicherung der Medienvielfalt und natürlich unserer Meinungsfreiheit.
Okay, wie finanzieren Sie sich dann?
Wir sind aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Das ist insofern wichtig, weil wir staatsfern und unabhängig sind. Man hat in Deutschland nicht nur ein abstraktes Gefühl davon, dass es ganz gut ist, wenn wir eine unabhängige Medienregulierung haben, sondern hat das auch wirklich ja, so konstituiert. Dazu gehört auch, dass wir eben eine unabhängige Finanzierung haben, also nicht zum Beispiel an den Landeshaushalten hängen, sondern immer einen gewissen Beitrag, einen fixen, gesetzlich festgeschriebenen Beitrag aus dem Rundfunkbeitragsaufkommen bekommen.
Okay, das sind ein paar Centbeträge, habe ich mir erzählen lassen neulich.
Genau, es sind für alle 14 Landesmedienanstalten die berühmten 1,898%. Warum man das nicht aufrundet, weiß ich nicht, aber es wird immer von 1,898% gesprochen. Dann erhält jede Landesmedienanstalt einen Sockelbetrag von ungefähr 500.000 Euro und dann wird das wie üblich im Föderalismus so nach dem Königsteiner Schlüssel aufgesplittet. Manche Länder haben dann entschieden, dass man den Landesmedienanstalten aber erstmal wieder was wegnimmt. So leider auch in Berlin und Brandenburg. Bis zuletzt waren es 33%, also ein Drittel, was man uns erstmal wieder abgezogen hat zur Finanzierung, Chöre, Orchester und ähnliches vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Gesetzgeber hat es jetzt auf 27,5% reduziert und das freut uns sehr. Das heißt, wir haben ein paar Mark mehr in der Tasche.
Okay. Ich würde mal ganz gerne, weil Sie jetzt, ne, Sie hatten jetzt gesagt, Medienregulierung und Sie gucken da drauf. Wir haben ja, in Deutschland haben wir keine Zensur. Vielleicht können Sie mal ganz kurz darstellen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Zensur und Aufsicht?
Ah, mein Lieblingsthema, das freut mich, dass Sie das streifen, denn wie Sie sich vorstellen...
Das gehört rein in diesen Komplex.
Ja, total. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das ein häufig gehörtes Vorurteil oder man könnte auch sagen, vielleicht ein Missverständnis. Ich bin froh, wenn ich das ausräumen kann. Zensur würde ja bedeuten, dass ich, bevor Sie jetzt hier Ihren Podcast publizieren, als Behörde, schlimmstenfalls staatliche Behörde, um die Ecke komme und sage, nee, Herr Fechner, ich höre mir erstmal den Podcast an, ob Sie das überhaupt so publizieren dürfen. Das wäre Zensur. Das heißt, bevor man etwas veröffentlicht, kommt eine staatliche Institution daher und sagt Daumen hoch oder Daumen runter. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben sämtliche Inhalteregulierung, also egal ob Werbung, Desinformation, Jugendmedienschutz, ist immer die sogenannte Ex-Post-Regulierung. Das heißt, erst nach Veröffentlichung gibt es die Möglichkeit, regulatorisch tätig zu werden. Und insofern ist das mit der Zensur vielleicht für Clickbait ganz gut, aber absoluter Blödsinn.
Okay. Wenn Sie auf diese Themen draufschauen und gegebenenfalls regulierend eingreifen werden, welche Möglichkeiten haben Sie denn dann? Also wir hatten jetzt die Diskussion zwei, dreimal bei verschiedenen Medienformaten. Welche Möglichkeiten haben Sie und wie gehen Sie da vor? Also wie sieht dann auch so ein Abwägungsprozess aus, wenn man zum Beispiel irgendwann sagt, wir entziehen die Lizenz?
Mhm. Genau, also ganz grundsätzlich erstmal relativ egal, um was es sich handelt, also um was für einen medienrechtlichen Verstoß es sich handelt. Nehmen wir mal jetzt an, wir haben es vielleicht mit einem Verstoß gegen das Werberecht zu tun. Mhm. Ja? Dann werden wir darauf aufmerksam, entweder wir werden darauf aufmerksam gemacht oder uns fällt es selbst auf. Dann läuft der Prozess so ab, wir schauen uns das an, wir prüfen das und dann bekommt der Anbieter erstmal die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich glaube, das ist auch gut und richtig und wichtig. Mhm. Das heißt, er wird angehört. Dann geht dieser Prozess letzten Endes in verschiedene Gremien und sie haben danach gefragt, was die Folgen sein können. Das ist üblicherweise eine Beanstandung und Untersagung. Beanstandung heißt erstmal nur, du Medienanbieter, du hast dich rechtswidrig verhalten. Das stellen wir fest. In der Regel wird dann auch untersagt. Das heißt, eine zum Beispiel weitere Verbreitung dieses rechtswidrigen Inhalts wird untersagt. Wenn es im Fernsehen wäre, dann dürfte zum Beispiel diese Sendung nicht nochmal ausgestrahlt werden. Wenn es online ist, dann muss der Beitrag oder das Video muss runtergenommen werden. Einige Tatbestände sind auch Bußgeld bewährt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dann noch parallel oder auch nachgezogen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu eröffnen. Was heißt das? Das heißt, wir können eben auch Geldbußen verhängen. Das Gesetz sieht einen Rahmen vor bis zu 500.000 Euro, aber ich sage Ihnen, ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, an dem der ausgeschöpft wurde. Das ist schon eher unüblich. Und Sie haben das Thema Lizenzentzug angesprochen. Ich kenne keinen einzigen Fall, ist mir zumindest keiner jetzt gerade parat, in dem die Medienanstalten aufgrund von medienrechtlichen Verstößen jemals eine Lizenz erzogen haben. Denn das ist natürlich absolut Ultima Ratio. Das Gleiche wäre, also im Online-Bereich gibt es ja keine Lizenzpflicht, zumindest üblicherweise nicht, wäre, dass man ein ganzes Angebot sperrt, dass man eine ganze Website sperrt. Das haben wir noch nie gemacht. Okay. Denn da ist der eine Punkt, den Sie schon in die Frage hineinlegten, wichtig, ist das verhältnismäßig. Mhm. Also nur, weil ich einmal im Artikel vielleicht Blödsinn behauptet habe, ist es natürlich nicht, wie die Juristen sagen würden, verhältnismäßig das ganze Angebot zu sperren.
Ja, ja. Aber wie kommen Sie dem danach? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ne, gab eine Zeit lang gab es den Rundfunk ausschließlich, dann hat man gesagt, wir haben Fernsehen, wir haben Radio. Die Angebote sind einigermaßen überschaubar und es ist auch relativ klar, was dort von wem gesendet wird. Das hat in der Regel eine Abnahmeschleife vorher, wer sendet was wann. Jetzt sind wir aber in Zeiten des Internets. Also wir sind jetzt hier in Berlin und ich habe die Räume natürlich gesehen, so ein Stück weit, als ich jetzt hier hochgefahren bin heute. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in diesen Räumlichkeiten irgendwie zahllose Menschen sitzen und das Internet durchforsten.
Ja, wir haben hier nicht vor Ihnen noch 200 Mitarbeiter versteckt. Also so ist es nicht. Alles, was Sie sehen, ist auch wirklich alles.
Also wie funktioniert das?
Naja, also dem Grunde nach werden wir regulatorisch tätig, entweder weil wir selbst etwas feststellen oder weil wir Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bekommen und davon bekommen wir mehrere hundert im Jahr, weil wir als alle 14 Landesmedienanstalten konzertiert vorgehen. Wir hatten zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Schwerpunktanalyse zum Thema Drogenverherrlichung in Social Media. Dann widmen wir uns mal für einigen Wochen echt intensiv einem Thema. Oder, das ist der vierte Punkt, wir nutzen mittlerweile selbst künstliche Intelligenz, um das Internet zu durchforsten. Also Sie können sich das so vorstellen, das KI-Tool scrapt alle einsehbaren Websites und sucht dort nach Verstößen. Und das machen wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Und die künstliche Intelligenz, die lernt, die wird immer besser. Das ist natürlich unterschiedlich gut einzusetzen. Also sowas wie Pornografie oder auch verfassungswidrige Kennzeichen erkennt eine KI sehr gut. Mhm. Beim Thema Desinformation wird es dann schon deutlich schwieriger, weil sie da ja immer den Kontext mit bedenken müssen. Also ja, wir sind ein kleines schlagkräftiges Team und wie heißt es so schön? Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen und hier arbeiten hoffentlich glückliche Menschen. Und ja, wir sind regulatorisch tätig.
Okay. Aber guckt da nochmal jemand drüber? Also wenn die KI ihn auswirft?
Ja. Das ist, wir sagen das so schön, KI ist schön, macht aber viel Arbeit, denn im Grunde genommen macht die KI die Rechtsverstöße ja erstmal nur sichtbar. Sie zeigt uns an, wie viele Rechtsverstöße es gibt und dann darf man sich davon nicht entmutigen lassen, sondern muss sagen, okay, also tausende von Rechtsverstößen und wir ackern uns da Stück für Stück durch. Nee, klar, ohne Menschen geht's nicht.
Wow. Also habe mich jetzt gerade kurz in die Perspektive der MitarbeiterInnen in dem Moment versetzt und überlegt, wenn ich dann den ganzen Tag diese Inhalte ausgespielt bekomme.
Nee, das machen wir nicht den ganzen Tag. Wir haben ein Staff-Welfare-Programm für die Mitarbeitenden in der Programmaufsicht, wie es noch altbacken heißt, also die sich die Inhalte anschauen, jetzt egal ob TV, Hörfunk oder auch im Internet. Und wir achten da schon sehr darauf, dass man immer nur stundenweise die besonders belastbaren Inhalte sich anschaut. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich Ihnen erzähle, dass wir seit dem 7.10. schon nochmal einen Anstieg in besonders belastenden Inhalten wahrnehmen. Und da bin ich sehr froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch frühzeitig zu mir kamen und sozusagen die Flagge gehoben haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung dafür finden, mehr als 2 Stunden am Tag. Können wir uns das nicht angucken.
Aber gibt es da eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Ich finde das tatsächlich auch als Vater krass. Das ist auch was, was ich insbesondere mit unserem großen Kind irgendwie auch regelmäßig dann bespreche.
Darf ich fragen, wie alt das ist?
Wird jetzt 12. Mhm. Also das ist gerade so diese Phase, wo die sozialen Netzwerke jetzt auch gerade aufkommen in der Klasse und teilweise schon genutzt werden, teilweise noch nicht. Und wo man dann darüber spricht, welche Plattformen darfst du schon nutzen, welche nicht, ne, wie kann man sich vor bestimmten Dingen schützen. Aber man kann es ja nicht, letzten Endes. Gibt es da eine Möglichkeit Ihrerseits oder irgendeiner anderen Instanz?
Ja, also wir arbeiten auch eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Man muss natürlich ein bisschen schauen, mit was für Inhalten man es hier zu tun hat. Also wenn wir es auch mit strafrechtlich relevantem Material zu tun haben, geben wir das an die Staatsanwaltschaften beispielsweise weiter und die Strafermittlungsbehörden und haben auch selbst die Möglichkeit, dann medienrechtlich dagegen vorzugehen. Also nochmal, es kommt sehr darauf an, auf welcher Plattform man ist, welche kritischen Inhalte man dort eigentlich findet. Aber ja, es gibt schon Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, nicht zuletzt deshalb, weil der Gesetzgeber ja auch Möglichkeiten geschaffen hat, die Plattform in die Pflicht zu nehmen. Und das ist das eigentlich Spannende. Selbst wenn ich jetzt den Urheber dieses rechtswidrigen und problematischen Posts beispielsweise gar nicht ausfindig machen kann, habe ich die Möglichkeit, auch Verfahren gegen die Plattform zu führen. Das heißt, die Plattform muss tätig werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck davon, wie halt Rechtsanwendung auch heute funktionieren muss. Nicht mehr nur gegen denjenigen, der den Kram postet, sondern vielleicht auch derjenige, der ihn verbreitet.
Das wird dann wahrscheinlich sozusagen alle Landesmedienanstalten gemeinsam, das haben Sie ja vorhin schon mal kurz angeteased, wahrscheinlich machen. Aber funktioniert das, dass man die Plattform da wirklich in die Pflicht nimmt?
Ja. Sagt? Ja, das funktioniert, weil Gott sei Dank sich die Gesetze geändert haben und der Druck, ich würde sagen, in den vergangenen 10 Jahren massiv gewachsen ist auf die Plattform. Ich glaube, wir sind beide in einem Alter, in dem wir uns noch dran erinnern können, dass die großen Social-Media-Plattformen gesagt haben, nee, also mit dem Inhalt habe ich nichts zu tun. Mhm. Also ich bin ja eine dumme Plattform und hier kann jeder Videos hochladen und hier kann jeder posten, was er will. Ja gut, ich stelle da ein bisschen Werbung links und rechts drumherum und okay, damit verdiene ich auch Geld, aber ich habe mit den Inhalten nichts zu tun. Und das ist keine Position mehr, die aufrechterhalten wird, weil das ist ja auch Unfug. Ich finde, manchmal helfen ja auch ein bisschen polemisch zugespitzte Formulierungen. Also wer Geld verdient, hat natürlich Verantwortung. So einfach ist das. Und das spiegelt sich Gott sei Dank auch in den Gesetzen wieder.
Das ist krass, wie sich das verändert. Also ich kann mich erinnern, meine erste soziale Plattform war damals MySpace.
Oh ja, MySpace. Kennen Sie noch ICQ als Messenger-Dienst?
Nein.
Okay, also, gut, ich bin älter als Sie offenbar.
Da war ich noch nicht dabei gewesen. Meine erste Plattform war MySpace und danach kam StudiVZ.
StudiVZ, ja, das war damals eine heiße Angelegenheit.
Ja. So, the place to be mit den lustigen Gruppen und irgendwann sind dann alle zu Facebook rüber und dann, egal. Aber ja, da gab's definitiv eine Entwicklung bei den Plattformen.
Total, ja.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da ging es um die Frage, wie werden sich diese sozialen Netzwerke weiterentwickeln. Richard Gutjahr, der wird Ihnen sicherlich was sagen. Und der hat prognostiziert, wir werden bei diesen Plattformen eigentlich wegkommen vom Menschen tauschen sich miteinander aus, sondern wir werden AI-generated Content bekommen, ganz viel. Zusätzlich zu dem, was wir jetzt ohnehin schon haben, aber wo die Plattformen selber ausstrahlen werden.
Ja, ich weiß, dass, wenn ich Herrn Gutjahr richtig verstanden habe, dass er gar nicht mehr so sehr an die humane Kraft glaubt, wenn es um Content-Generierung geht. Er ist ja schon jemand, der bemerkenswert in die Zukunft blicken kann und da auch immer eine gute Nase hat. Ich weiß es noch nicht so richtig. Lassen Sie uns in 5 Jahren vielleicht nochmal wieder treffen. Vielleicht zusammen mit Herrn Gutjahr.
Mal gucken, ich kann ihn ja mal anfragen. Wir machen einen Termin für 2029. April 29. Genau, jetzt sind wir so ein kleines bisschen abgedriftet. Also genau, da warten wir mal
ab. Das ist doch schön, so soll das sein, oder?
Ja, genau. genau, also Sie arbeiten jetzt auch mit KI mittlerweile. Ihre Mitarbeitenden schauen sich ganz viele Inhalte den ganzen Tag an. Nicht ja. den ganzen Tag, aber.
Ja, wobei Mitarbeitende, so. Das klingt jetzt so, als würden hier 50 Leute das machen. Also in der Programmaufsicht selbst haben wir, oder sagen wir mal so, im Bereich Recht und Regulierung haben wir ungefähr 10 Kolleginnen und Kollegen und nochmal so 4, 5 Werkstudierende. Mhm. Und die machen aber natürlich ganz vieles und nicht nur Programmaufsicht. Okay. Also nur um Ihnen und den Menschen da draußen, unseren ZuhörerInnen mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie viele Leute hier eigentlich arbeiten.
Ja. Was die MABB auch macht, beziehungsweise ich glaube nicht selber macht, aber im Auftrag durchführen lässt, da sind wir beim Thema Medienvielfalt auch, ist das Format Alex.
Ja, genau.
Was ist denn Alex? Mögen Sie das ganz kurz erzählen?
Gerne. Ja, Alex oder früher genannt der offene Kanal Berlin, OKB, aber das ist jetzt schon 15 Jahre her und der Leiter von Alex Berlin, Volker Bach, wird mich dafür schwer rügen, dass ich das überhaupt noch in den Mund nehme.
Aber da können sich viele noch was drunter vorstellen. Ich kenne den OKB auch noch.
Ach, wirklich?
Ja.
Ja, schön. Ja, genau. Also Alex ist ja nichts anderes als der OKB, nur jetzt seit 15 Jahren eben, also ich glaube, ja doch ungefähr 15 Jahre unter Alex firmierend, ist also der offene Kanal und das heißt, die Bürgerinnen und Bürger in Berlin haben die Möglichkeit, dort selbst als Medienproduzenten aufzutreten. Das heißt, man kann selbst Radiosendungen machen, man kann auch TV produzieren. Wir haben eine Crew, ein Team aus jungen Menschen, Werkstudierenden und PraktikantInnen, die dabei dem Produzenten zur Seite stehen und die unterstützen. Und Alex sitzt in der Rudolfhalle in Friedrichshain und ist wirklich eine sehr muntere Truppe, wahnsinnig engagierte junge Menschen. Und ist rein formell sowas wie eine Abteilung der MABB, wenn man so möchte. Also wirklich Teil von uns. So
ist okay. Sie sagten jetzt gerade, die Bürgerinnen und Bürger können da selber Inhalte publizieren. Also die Webseite ist ja auch quasi voll mit Content. Das ist erstaunlich. Aber wie funktioniert da die Kuratierung? Also wie wird da entschieden, wer auf diesem Kanal senden darf?
Grundsätzlich darf das erstmal jeder. Also es gibt jetzt keine inhaltliche Kontrolle oder irgendwas in der Art. Das ist ja der Gedanke des offenen Kanals, die ja so in den 80er, 90ern gegründet wurden. Mein Vorvorgänger Hans Hege, der Gründungsdirektor der MABB, hat irgendwann mal so ein bisschen ketzerisch gesagt, ja, in Zeiten von YouTube braucht man das eigentlich noch. Ja, ich glaube schon, denn klar kann jeder irgendein Video auf YouTube hochladen, aber wirklich in einem Radiostudio zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen oder eine Radiosendung zu machen, hat dann schon nochmal einen anderen Professionalitätsgrad. Und es gibt also keine inhaltliche Auswahl, sondern es gibt dann so ein paar, ich sag mal, technische Qualitätsmerkmale, ne? Dass man also sowas wie ein echtes Sendungskonzept hat und ähnliches und dann einfach bei Alex melden und dann wird geschaut, ob Platz ist.
Okay, wofür braucht die MABB diesen Kanal?
Mir nicht. Die Berlinerinnen und Berliner brauchen den Kanal und der Gesetzgeber hat gesagt, dass das eine der Aufgaben der MABB ist. Mhm. Also man hat sich sozusagen übergeordnet, damals das Ziel gesetzt, zu sagen, wir brauchen und möchten eine Partizipationsplattform für Berlinerinnen und Berliner schaffen und hat gesagt, wer kann das denn nur rein von der Organisation her stemmen und aufbauen und diese Aufgabe liegt bei uns. Und wie ich schon sagte, ich glaube, es gibt schon nochmal einen Unterschied, irgendein YouTube-Video hochzuladen oder aber wirklich ein eher redaktionell anmutendes Medienprodukt zu machen, so wie Ihr Podcast zum Beispiel. Das ist ja was anderes, als einfach nur irgendwelche Soundbites, in dem Fall vielleicht eher auf Soundcloud hochzuladen.
Danke für die Blumen.
Wenn ich mir das Equipment hier so anschaue, würde ich sagen, ja.
wir hatten jetzt den Begriff Medienkompetenz schon ein paar Mal drin. Was ist denn... Aus Ihrer Sicht, was bedeutet das Medienkompetent zu sein?
Ja, wir schärfen den Begriff für uns ein wenig und reden gerne von der Informations- und Nachrichtenkompetenz, zumindest wenn es um unseren Job als Medienanstalt geht. Medienkompetenz würde, glaube ich, mehr umfassen, umfasst auch, dass ich weiß, wie ich mit meinem Handy eine E-Mail schreibe, aber das ist nicht unser Job, den Leuten das zu erklären oder da eine Hilfestellung zu liefern. Was wir gerne machen möchten, ist die Bürgerinnen und Bürger nachrichten- und informationskompetent machen. Das heißt nicht, in eine Bevormundung überzugehen, dass man den ganzen Tag nur, ich weiß nicht, RTL aktuell, Deutschlandfunk und die Tagesschau gucken und hören darf, sondern dass jeder in der Lage ist, die Medien zu konsumieren und rezipieren, die sie möchten, die sie brauchen und sie aber auch bewerten zu können. Das heißt, bin ich eigentlich in der Lage zu erkennen, ist ja interessant, wer hier der Podcast-Host ist, der ist ja aber auch noch Chef irgendeines Unternehmerverbandes und redet zu bestimmten Themen. Gibt es da vielleicht ein Interessenskonflikt oder gibt es da überhaupt eine Intention, warum er das macht? Also einfach mit den Medien, die uns ja fortwährend, dauernd, überall begegnen, nicht zuletzt dank der Smartphones, kompetent umzugehen, kritisch umzugehen und wenn man so möchte, auch ein Stück weit resilient zu sein.
Sie haben jetzt so einen ziemlich wichtigen Punkt auch angesprochen, über den ich heute auch gerne sprechen würde. Also dieses, ich ordne selber Medien ein, bedeutet ja, also im Umkehrschluss, ich kuratiere sozusagen mein eigenes Medienangebot. Das, was mir sozusagen entgegenschlägt, das, was früher Sender zum Beispiel gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir entscheiden, wer hier senden darf. Dafür ist ja jetzt heute der Rezipient selber zuständig, verantwortlich. Welche Kernkompetenz braucht man dafür? Also das ist ja so ein Riesenthema. Wie mache ich mein Kind nachrichten- und medienkompetent und wie bringe ich dem das bei? Welche Kompetenz brauchst du, um auch selber Sachen einzuordnen, weil wir auch in einer fortlaufenden Entwicklung sind?
Ja, ich würde da gerne so ein bisschen intellektuell ins Regal greifen, wenn das okay ist und dann mal gucken, ob wir uns mal da was Praktisches draus saugen können. Ich glaube schon. Ich bin sicher, einige Ihrer Hörerinnen und Hörer kennen den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Der ist an der Uni Tübingen, ein sehr eloquenter und meinungsstarker Professor, der auch viel öffentlich spricht und schreibt. Und der hat vor einigen Jahren im Grunde genommen als Gegenentwurf zu der fortwährenden Aufgeregt- und Gereiztheit, in der wir uns medial befinden, gesagt, eigentlich wäre doch die richtige Utopie, dass wir die Prinzipien einer redaktionellen Gesellschaft lernen. Was meint er damit? Journalistinnen und Journalisten sind gewohnt, kritisch mit Informationen umzugehen, eine zweite Quelle zu suchen, zu schauen, dass Studien richtig wiedergegeben werden. Also all dies, was man als Handwerkszeug, wenn man so möchte, des Journalismus kennzeichnen kann, ist ganz wichtig, das auch bei uns selbst, in jedem Einzelnen ein Stück weit zu verankern. Ich glaube, das meint er, wenn ich ihn richtig verstanden habe, mit der redaktionellen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist Dreh- und Angelpunkt, wie wir uns da mündig aufstellen können und auch schützen können vor Desinformation oder auch vor der schieren Überflutung von Informationen. Und das sind die Kompetenzen, die wir lernen müssen.
Also ich find das krass, weil wir haben jetzt im Moment wieder, also gerade seit gestern, das Robert-Koch-Institut hat Protokolle veröffentlichen müssen. Da geht jetzt gerade eine Debatte los und da merkt man nämlich genau das. Also da wird dann ganz oft nicht sozusagen drauf, also ich würde behaupten, die wenigsten, die im Moment dazu im Netz schreiben, auf welchen Plattformen auch immer, haben diese Protokolle tatsächlich gelesen.
Ja.
Sondern es gibt so Lager wieder und die wir damals irgendwie auch hatten und ich habe das Gefühl, dass so die Informationen, denen man glauben möchte, sozusagen wenig redaktionell geprüft werden, wie Sie dazu so schön sagten.
Ja, was ich mich, ich glaube, wir müssen ja gar nicht sozusagen im Inhalt über diese Protokolle sprechen, sondern über den Mechanismus. Was mir auch auffiel bei den diversen Nachrichtenpodcasts, die ich gerne morgens und abends auf dem Fahrrad zur und von der Arbeit höre, war wieder diese Spur der Aufgeregtheit. Und was ich mich fragte und nicht beantwortet wurde, war die Zitate, die daraus vorgelesen wurden aus den Protokollen. Jeder, der mal bei einer Gremiensitzung war, weiß, dass das ja zum Teil auch die Meinung eines Einzelnen war, die kundgetan wurde. Und es wurde, das meine ich mit Kontextualisierung, es wurde überhaupt nicht kontextualisiert, sondern ein Zitat wie ein Soundbite genommen. Daraus wurde Aufregung, Emotionalität und Ähnliches generiert, vielleicht auch Clickbait, wenn wir jetzt nicht über Audio sprechen. Ohne dass aber klar wurde, in welchem Kontext wurde das denn gesagt? Also war das einfach nur ein wörtliches Zitat im Sinne der Aussage eines einzelnen Gremienmitglieds? Haben vielleicht alle anderen danach gesagt, nee, das stimmt nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens diese Protokolle auch nicht gelesen, aber es ist ja auch nicht mein Job. Ich bin ja nicht Journalistin und berichte darüber. Und daher, ja, das, aber da sind wir wieder an dem Punkt, wenn man sich diese Fragen stellt, ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, zumindest nicht alles ungefiltert an seine Hirnschale ranzulassen.
An seine Hirnschale ranzulassen.
Na, das Wort gibt's nicht. Ja. Naja, nee, egal.
Das ist eine schöne Formulierung. sind wir bei Alex auch so ein bisschen abgeschwurft.
Das wäre doch schön.
Wir sind hier in Berlin, wir sind abgeschwurft.
Ja, das hat man auch bei uns früher gesagt. Ich komme ja eher aus dem Westen, aber ja, schwufen.
Okay, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz anreißen, weil wir beim Thema Alex waren, da sind wir jetzt ein bisschen von abgekommen. Welche Formate gibt es denn bei Alex eigentlich?
Also es gibt insbesondere für die Jungen, gibt es eine eigene Schülerredaktion. Das ist vielleicht ganz interessant auch für ihr Publikum, für ihr Hörpublikum. Die heißen Digger, D-I-G-G-A, sowohl im Audio- als auch im TV-Bereich. Und ich kann nur schwerstens empfehlen, A, sich die Sendungen mal anzuhören. Die kann man auch im Alex Kosmos, das ist die Website oder auch die App, die es mittlerweile gibt, natürlich auch on demand nachhören. Ich bin immer ganz beeindruckt von der Tiefe und der inhaltlichen Aufbereitung der Themen von so Schülern, gerade wenn die so 15, 16 sind. Ich habe da letztes Jahr eine Sendung gehört zum Thema Desinformation. Da dachte ich mir, das könnte auch beim Deutschlandfunk laufen, ehrlich gesagt. Also genau, Digger kann ich nur sehr empfehlen. Und natürlich, wer auch Lust hat, dort mitzumachen und Schüler ist oder Schülerin, kann sich gerne genau bei Alex melden. Wir haben aber auch Campusradio. Also wir haben ganz viele verschiedene Formate. Vielleicht einfach mal bei Alex Kosmos, alex-berlin.de mal vorbeisurfen.
Ganz kurz, was ist ein Campusradio? Klingt so nach Schülerfirma, Schülerradio.
Studenten. Ja, genau. Das sind Kooperationen, die wir mit Hochschulen haben. Mhm. Und da zusammen mit Lehrbeauftragten kriegt man auch ein paar Credits für und da gibt es wie eine Redaktion aus Studierenden.
Cool. Mhm. Jetzt ein kleiner Sprung. Im Februar fand der Safer Internet Day statt. Worum ging es da? Was ist das für ein Tag?
Der Safer Internet Day findet immer Anfang Februar statt. Also es ist ein jährliches Ereignis mit einem Schwerpunktthema. In diesem Jahr war es Let's Talk About Porn. Das heißt, man hat mit Schülerinnen und Schülern oder mit jungen Menschen besser gesagt über das Thema Pornografie im Internet ins Gespräch kommen wollen. Und dazu gibt es dann bundesweit, es ist sogar im Grunde genommen europaweit, Aktionen ganz unterschiedlicher Natur. Also in allen Bundesländern, in Städten gibt es dazu Aktionen. Und ein wichtiges Thema. Wir haben im letzten Jahr das noch etwas zugespitzt und eine Kampagne zum Thema Safer Sexting gemacht. Da geht es wirklich konkret darum, ich könnte mir vorstellen, ein Problem in vielen jugendlichen Handys, wie man eigentlich zum Beispiel mit sogenannten Nudes, also gesendeten Nacktbildern umgeht und was vielen, glaube ich, nicht klar ist und das zahlt auf das Thema Safer Internet und jetzt Let's Talk About Porn und Safer Sexting insgesamt ein, dass man sich unter Umständen auch selbst strafbar macht, wenn man solche Dinge verbreitet.
Inwiefern?
Also das Thema Safer Sexting ist insofern wahnsinnig brenzlig, denn mal angenommen, eine 15-Jährige erhält ein Nude, ein Nacktbild und sendet dies weiter, kann es unter Umständen, je nachdem, was dargestellt ist, wie es dargestellt ist, wer dargestellt ist, sogar die Verbreitung von Kinderpornografie meinen. Und in den Kriminalitätsstatistiken sieht man auch, dass genau dieser Straftatbestand wahnsinnig steigt, aber dahinter steht keinesfalls unbedingt immer ein erwachsener Mensch, der diese Dinge verbreitet, sondern häufig auch sehr junge Menschen, die gar nicht wissen, was sie da tun. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir haben versucht, das Ganze nicht allzu sehr mit einem erhobenen Zeigefinger zu adressieren, denn sie bewegen sich da ja irgendwie im Spannungsfeld zwischen Warnen, dass es sich hier um eine Straftat handelt und natürlich auch dem Entdecken der sexuellen Selbstbestimmung. Und daher haben wir mit Emojis, mit den Früchtchen, wie wir sie nennen, die ja bekanntermaßen für bestimmte Dinge stehen, eine Awareness-Kampagne, eine Aufmerksamkeitskampagne im letzten Jahr gestartet.
Okay, aber wie kann dann das versehentlich passieren, dass man diese Inhalte verbreitet?
Sie haben es in der Chatgruppe bekommen und leiten es weiter. Schau mal hier, also was ich bekommen habe, zum Beispiel. Oder kann aber auch nur ein bilateraler, also ein One-to-One-Chat sein. Ja, das ist auch eine Verbreitung davon.
Okay, und ich hatte mal gelesen, ist auch noch gar nicht so lange her, dass es wohl auch strafbar wäre, diese Inhalte alleine schon auf dem eigenen Handy zu haben.
Ist richtig.
Aber wie kann ich das dann vermeiden,
wenn mir das jemand schickt? Fast gar, also das können Sie natürlich überhaupt nicht vermeiden. Kleiner Tipp, machen Sie bitte keinen Screenshot, speichern Sie es nicht und leiten es dann an irgendjemand weiter und sagen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, sondern gerne direkt zur Polizei gehen, Strafanzeige stellen. Und wir haben auch so einen Leitfaden sowohl für Lehrer als auch für Familienangehörige, für Eltern und auch für Schüler zu diesem Thema entwickelt und auch Unterrichtsmaterialien, dass man einfach sensibel damit umgeht.
Die bekommen wir bei Ihnen?
Ja, safer-sexting.de.
Okay, ich werde es mal verlinken. Ich habe neulich auf einen Artikel gestoßen, ich glaube, er war in Bayern irgendwo gewesen. Da ist die Polizei tatsächlich in einem Klassenraum aufgetaucht, weil in einem Klassenchat irgendwie Inhalte hin und her gehen und hat erstmal irgendwie sämtliche Handys eingesammelt.
Ja, wissen Sie, was für Inhalte das waren?
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Pornografie war oder verfassungsfeindliche Kennzeichnungen.
Ja, das kann, also ich kenne den Fall nicht, ich habe auch den Artikel nicht gelesen, aber es sind Straftaten, ja, in der Tat.
Das ist krass. Also das ist, wenn das dann so bewusst wird, so okay, auf einmal steht die Polizei im Klassenraum und sammelt irgendwie die Handys ein. Fand ich auch befremdlich von der Vorgehensweise.
Ja, ich auch. Und jetzt weiß ich nicht, um was für Inhalte es ging. Aber in aller Regel ist man, glaube ich, fährt man ganz gut damit, eher zu sensibilisieren. Aber wir wissen natürlich nicht, was da vielleicht alles umgeschickt wurde.
Ich werde den Artikel nochmal recherchieren und nochmal drunter packen. Was ich mich auch als Vater einfach frage, die Kinder kommen ja irgendwann auch in so ein Alter, in der Jugend, wo sie jetzt den Eltern nicht mehr permanent irgendwie zeigen, was sie auf dem Handy haben. Wie man die Kinder trotzdem dafür fit macht. Also ich meine, gerade dieses Thema Pornografie und auch Gewaltdarstellung im Netz sind ja so allumfassend, also eigentlich permanent irgendwie da.
Ja. Also ich glaube, das eine ist ja der Schutz, dass die sich auch selbst davor schützen oder je nachdem, wie alt sie sind, natürlich die Eltern bei diesem Schutz unterstützen. Dafür gibt es natürlich auch Möglichkeiten, so Jugendschutzfilter und Ähnliches aufs Handy einzurichten, bestimmte Apps auch zu sperren, grundsätzlich nur solche Apps runterladen zu lassen, die sie freigeben. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Das ist ja eher so der technische Jugendmedienschutz. Das andere ist natürlich, mit denen darüber ins Gespräch zu kommen. Denn nochmal, den wenigsten wird ja klar sein, dass oder schon gar nicht gewollt, dass man hier irgendwie sich selbst bei einer Straftat beteiligt, sondern einfach dazu ins Gespräch kommt. Gerade beim Thema Pornografie, Nacktbilder und Ähnliches ist das Ganze natürlich ausgesprochen schambehaftet. Deswegen sollte man es vielleicht auch eher versuchen, spielerisch aufzuklären. Es gibt so ein paar eiserne Regeln, Dinge nicht einfach weiterleiten. Übrigens völlig egal, ob es Nudes sind, ob es andere pornografische Darstellungen sind, ob es Desinformation ist. Also es gibt ja immer wieder diese Klassiker auch, ja, hier im Dorf fährt ein schwarzer LKW rum, der sammelt irgendwie kleine Kinder ein, nicht selten verbunden mit in einem rassistischen Kontext dargestellt, dass man einfach klar macht, bevor ihr sowas weiterleitet, schmeißt vielleicht mal Google an, gibt es dazu einen Artikel oder nicht, also seid einfach kritisch und beteiligt euch nicht daran, diese Dinge weiter in Umlauf zu bringen.
Dazu ein eigenes Beispiel, also ich bin auch Elternvertreter an verschiedenen Schulen. Und das gibt's bei uns im Kiez, gibt's mehrere Grundschulen. Man kann fast die Uhr nachstellen. Einmal im Jahr geht irgendwie so ein geht's irgendwie los und schreibt irgendjemand, da wurde irgendjemand im Umfeld von der Schule gesehen, der die Kinder beobachtet hat. Und dann schlägt es so große Wellen. Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, mal bei der Polizeidienststelle anzurufen, mal zu fragen, ne, wissen Sie irgendwas, das dann über die Schulleitung zu geben, aber das streut sich dermaßen schnell, das ist unfassbar.
Naja, das ist ja auch, also ich meine, emotionaler kann es ja fast nicht werden, nee, oder? Nee. Als die Gefahr für
Nein, natürlich,
die
natürlich
eigene,
nicht.
Aber und da sieht man aber auch, das sind auch so Fragen, die man sich stellen kann. Gibt es ein besonderes, ist die Nachricht besonders sensationsheischend, emotionalisierend oder ähnliches? Das heißt nicht, dass schlimme Dinge passieren und es natürlich solche Gefahrensituationen auch real wirklich gibt. Der Umgang damit ist, glaube ich, entscheidend. Wenn eine solche Nachricht bei einem auf dem Handy landet, was mache ich jetzt damit? Gebe ich das ungefiltert, vielleicht noch mit 3 Ausrufezeichen und einem schrillen Ton weiter? Oder gehe ich einen Schritt zurück und mache es wie Sie? Ich rufe vielleicht mal bei der Polizei an und frage, ob da was vorliegt oder was jetzt zu tun ist. Es gibt ja Profis für solche Fälle, die nennt man Polizei. Ja.
Das stimmt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Diese Beratungen bieten sie an für Eltern, aber auch für Schulen und für Schülerinnen und Schüler. Wie findet man denn diese Angebote?
Ja, wir haben eine ganze Reihe an Angeboten, eben auch diese Elternmedienberatungen, die wir in Schulen durchführen lassen. Da kann man sich bei uns auf der Website informieren, anmelden und die werden dann von uns finanziert, also die sind gefördert von uns, werden dann von verschiedenen Trägern in Berlin und Brandenburg durchgeführt. Gibt es zum Teil auch schon für Kita-Kinder, also oder Eltern von Kita-Kindern besser gesagt. Ich war selbst letztes Jahr mal bei einem solchen Elternabend und habe mir das angehört und angeschaut und war ganz erstaunt. Ich musste mir immer wieder vergegenwärtigen, boah, wir reden hier von irgendwie 4- und 5-Jährigen oder auch zum Teil 3-Jährigen. Und die Fragen der Eltern waren zum Teil einfach sehr praxisbezogen. Wie viele Minuten am Tag sollte ich mein Kind vor einen Bildschirm setzen? Wie viel vielleicht auch lieber nicht, bis hin zu welche Filme man gucken muss. Und es schwingt auch immer eine gewisse Sorge mit. Und das ist ja erstmal gut, wenn Eltern besorgt sind und sich damit auch auseinandersetzen und auch Hilfe holen.
Es ist halt einfach auch ein krass großes Feld. Also ne, man wächst halt auch als Erwachsener irgendwie zunehmend rein in die Angebote, die irgendwie neu dazukommen und Plattformen und so weiter. Wie gehen Sie denn als MHBB eigentlich damit um? Mit diesem stetig anwachsenden Strom an Medien und
Also das eine ist, was wir letztes Jahr eingeführt haben, und das ist für uns echt ein gewisser Gamechanger, um diesen schlimmen Anglizismus zu nutzen. Wir haben einen Jugendrat gegründet. Wir haben uns als, wenn Sie so möchten, beratende Taskforce 10 Jugendliche aus Berlin und Brandenburg an unsere Seite gestellt. Und die beraten uns dahingehend, was gibt's für neue Plattformen, was gibt's für neue Gefahrensituationen. Wir haben mit denen 4-mal im Jahr eine Präsenzsitzung. Wir haben darüber hinaus monatlich ein digitales Austauschformat, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ich meine, viele Kolleginnen und Kollegen hier in der MABB haben natürlich auch selbst Kinder und insofern haben sie da schon einen gewissen Zugang zu. Aber das ist nochmal, das hat nochmal eine andere Qualität, wenn man sich sehr konzentriert mal an einem Samstag zusammensetzt für ein paar Stunden und Themen einzeln durchspricht. Und da müssen wir auch das ein oder andere, was wir machen, übrigens auch hart überprüfen. Also wir hatten erst letzten Samstag wieder eine solche Sitzung und wir haben im ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben nach einem, wenn man so möchte, pädagogischen Konzept gefragt, beziehungsweise ob das sinnvoll ist. So. Und da war die Antwort recht unverblümt. Nee, das ist halt genau für einen Tag, das könnt ihr vergessen, dann müsst ihr euch was anderes überlegen.
Okay.
Ja, gut, okay, dann wissen wir das jetzt. Und dann waren wir an der Realität offenbar nicht so nah dran, wie wir gehofft haben.
Was machen Sie jetzt mit der Information?
Umsetzen. Also dann wissen wir schon mal, wie wir bestimmte, es ging um, also es im weitesten Sinne schon um Informations- und Nachrichtenkompetenz und da wussten wir schon mal, okay, also ein solches pädagogisches Konzept ist auf jeden Fall mal nicht geeignet und dann werden wir bei zum Beispiel Projektanträgen darauf achten, dass das jetzt dann vielleicht so nicht umgesetzt werden soll.
Okay, wie kommt man in diesen Jugendrat rein? Also wenn man als Jugendlicher sagt, da habe ich total Lust drauf, ich will da rein.
Unbedingt einfach bei uns melden. Also das ist dann mabb.de/Jugendrat. Mhm. Gerne auch sonst einfach uns eine Mail schicken und wir freuen uns immer darüber, wenn wir ja wieder junge Medieninteressierte für uns gewinnen können. Einige von den 10, die wir jetzt haben, werden auch Abitur machen in diesem Jahr. Also da ist auf jeden Fall Bewegung in diesem Gremium, personell meine ich. Und ja, daher gerne wirklich einfach bei uns melden, wir freuen uns drüber.
Wie viele sind das jetzt?
10.
10, okay. Und genau. Der Rat kann aber beliebig also wahrscheinlich nicht beliebig vergrößert werden. Aber
nee, beliebig vergrößert nicht. Unserer Erfahrung nach von 10 sind jetzt auch nicht 10 alle gleichermaßen engagiert. Das ist, glaube ich, nicht in der Natur der Sache. Also 2 mehr können wir auf jeden Fall noch vertragen. Und dadurch, dass, wie gesagt, einige Abitur machen, glaube ich, wird sich sowieso bei dem einen oder der anderen auch das Engagement zurückfahren lassen müssen. Das Platz. Einfach bewerben.
Einfach bewerben. MABB/Jugendrat. Okay. Finde ich gut, tatsächlich. Also ich merke auch immer wieder, wenn ich mich mit den Schülervertretungen unterhalte, da sind so viele Sachen, die man irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hat.
Ja, genau.
Als und über 30-Jähriger.
Na, da lache ich. Die Hörerinnen und Hörer können nicht sehen, wie alt ich bin. Da lache ich sehr. Ja, und wir haben uns auch sehr bewusst die Altersspanne von 14 bis 20 für die Mitglieder des Jugendrates ausgesucht. Wir waren erst so ein bisschen, hoffentlich ist das nicht zu groß, 6 Jahre. Und müssen aber jetzt feststellen, nee, das klappt ganz gut. Vielleicht auch, weil gerade unsere Jungen echt fit sind und total engagiert sind und auch meinungsstark. Also das sind erquickliche, lebendige, auch kontroverse Diskussionen, die wir da führen. Das ist gut. Also alle zwischen 14 und 20 einfach bei uns bewerben.
Okay. Wissen Sie ungefähr, von welchen Schulformen die Jugendlichen kommen?
Ja, sind in der Regel dann schon eher die Gymnasiasten. Mhm. Aber das ist das Gegenteil von einer Voraussetzung. Vielmehr freuen wir uns, wenn auch von anderen Schulformen Menschen den Weg zu uns finden.
Das ist also ich habe es deswegen gefragt, weil das eine Erfahrung ist, die ich auch sozusagen aus der anderen Schiene kenne, aus der Elternvertretung im Umgang mit den Schülervertretungen. Das sind halt sehr häufig Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Ja. Hat jetzt erstmal gar kein Problem ist, aber da würde ich mir auch noch manchmal ein bisschen mehr Diversität wünschen.
Ja, wir hatten uns das auch beim Recruiting schwer vorgenommen und auch für uns selbst so als Messlatte gesetzt, aber sind da offen gestanden, nicht dort angekommen, wo wir gerne angekommen wären. Das, aber umso mehr bitte jeder melden.
Sehr schön. Also liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr sie diesen Podcast hört, melden. Genau, und ansonsten für Eltern und auch Schulen einfach mal auf die Webseite der MABB gehen, dort gibt es immer wieder die besagten Angebote und immer wieder auch neue Angebote. Also sie überlegen sich ja da irgendwie auch regelmäßig neue Formate.
neue Formate. Wir haben auch Formate, die jetzt gar nicht nur in Präsenz funktionieren, wie eben diese Elternmedienberatungen, sondern haben auch zum Beispiel eben die Informationsmaterialien zum Safer Sexting oder einen Leitfaden zur Online-Recherche schon im Grundschulalter, Materialien aus dem Internet-ABC, das kennen vermutlich auch einige. Also da gibt es ganz viel Hilfestellungen, hoffentlich für alle Altersklassen und Lehrkräfte, Familienangehörige, Schülerinnen und Schüler. Und wenn noch was fehlt, auch da gerne ein Hinweis.
Okay, alles klar. Herzlichen Dank.
Ich habe zu danken, Herr Fechner.
Frau Dr. Flecken, ich wünsche Ihnen erstmal weiterhin alle Gute und Ihren Mitarbeitenden. Danke Ihnen für die Möglichkeit des Gesprächs und liebe Hörerinnen und Hörer, Ostern ist vorbei, wenn Sie es hören. Aber erstmal eine gute Zeit bis zur nächsten Episode, wenn Sie mögen. Und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.